Also ein Ziel hatte ich eigentlich nie. Oder ich wüsste es nicht. Ich habe mich treiben lassen. Dizzy Rascal, ja, ist mein absolutes Waterloo-Interview of all time. Es ist wirklich schlimm gewesen. Mein Format war dann aber vor allem 6 kurze 6 Fragen. Ja, die haben den Party-Türken haben sie schnell ausgemacht. Also Teile meiner Leber haben auf jeden Fall noch einen Tape-TV-Stempel. So Moses Pelham in Frankfurt ins Büro gekotzt. Sorry. Aber ja, das Format war halt krawallig.
Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Ein krawalliges Interview erwartet euch auch in dieser Folge Thema Takt. Zu Gast ist Selçuk Erdoğan. Seit 3,5 Jahren ist er Senior Label Manager bei The Orchard. Das ist ein Vertrieb, der zu Sony Music Group gehört. Aber Selçuk ist schon seit über 20 Jahren in der Musikindustrie unterwegs und ich habe ihn schon seit Jahren auf meiner Interviews-To-Do-Liste. Der Moment, in dem ich gedacht habe, jetzt wird's Zeit, mal ausführlich mit Selçuk zu reden, war ein Post auf LinkedIn. In dem hat Selçuk eine Liste an Leuten gepostet, die er schon interviewt hatte. Und da waren ziemlich krasse Namen dabei. Sido, Savage, Haftbefehl oder Lukas Podolski. Aber auch internationale Größen wie Missy Elliott, Snoop Dogg oder Dizzy Rascal. In dieser Folge erfahrt ihr, warum dieses Interview für Selçuk unvergesslich bleibt. Außerdem geht's um Selçuks Weg über World Cup zur damaligen YouTube-Konkurrenz TapeDV und wie Selçuk Manager von Zugezogen Maskulin wurde. Um den zweiten Teil des Interviews auf jeden Fall zu hören, folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Falls ihr Thematakt noch keine Sternebewertung gegeben habt, bei Spotify oder Apple Podcast, dann macht das jetzt. Ich freue mich auch über eine Spende für meine Arbeit an paypal.me/thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Interview. Selçuk Erdoğan, du bist Label Manager bei The Orchard, so spricht man es richtig aus, nicht Orchard?
Korrekt.
Okay, ja. Und bist schon sehr, sehr lange im Hip-Hop Game. Und ich würde mit dir ausnahmsweise mal auch über deine Geschichte erstmal reden und dann auf die Gegenwart kommen, weil ich glaube, da haben wir schon relativ viel zu bequatschen. Du hast jetzt auch gerade bei LinkedIn einen Post oder auch bei Insta geteilt, wo du runtergeschrieben hast, wen du schon alles interviewt hast. Das war eine ganz schön lange Liste mit vielen Namen, auch aus dem US-Bereich, ob Missy Elliott oder. Dann ist eine willkommene Einstiegsfrage, welches ist ein Interview, was dir als erstes in den Kopf kommt, wenn du an deine geführten Interviews denkst?
Also schön erstmal, dass ich hier sein darf. Freut mich. Lass mich ganz kurz nur sagen, das kommt uns so unbescheiden rüber. Ich habe einfach eine quasi Erinnerungsübung vollzogen und ich wollte es irgendwie mal aufschreiben und ich habe dann dazu geschrieben, das könnte Langeweile sein oder auch Midlife Crisis. Irgendwo dazwischen fällt die Motivation für diesen Post der Liste oder überhaupt sie zu erstellen. Und an ein Interview werde ich mich mein Leben lang erinnern und Freunde von mir und auch Leute, die mich einfach treffen, wenn ich vielleicht schon 2 getrunken habe, die wissen es. Dizzy Rascal, ja, ist mein absolutes Waterloo-Interview of all time. Es ist wirklich schlimm gewesen. Also um kurz auszuholen, das war damals für eine Web-TV-Show namens World Cup. Es gab ja World Cup bei Viva mit Tyron Ricketts, Shoutout. Heute noch viele Shoutouts bestimmt. Und bis 99 bei Viva Musikfernsehen und wurde dann 2004 von der Kölner Crew, die das damals gemacht hat, um Scopeman, der vorher Freestyle gemacht hat, Shoutout Maurice, der da bei World Cup schon mit dabei war und anderen quasi als Web-TV-Show neu gedacht. Und die haben mich dann als Host mit reingenommen. Und eins der frühen Interviews dann, also direkt vor Kamera quasi, ne, war halt mit Dizzy Rascal zu eben seinem ersten Album.
Ah, krass, also schon noch sehr früh. Da war ja noch gar nicht so ein großer Name auch, oder?
Da, ja, ich glaube, Leute, die wussten schon. Und es war auch vom Signing her, ich meine, der war bei EMI schon gesigned oder EMI. Und war insofern schon groß genug, dass er eben in Europa auf Promotour gegangen ist. Boy in the Corner, ne, genau. Und war dann halt in Köln, ich komme ja eigentlich aus Köln oder bei Köln und war immer in Köln. Und das Problem war, wir reden jetzt hier über, worüber reden wir? 2004, 2005 müsste es gewesen sein, wahrscheinlich eher 4. Und ich sag's mal so, ich habe mich so ein bisschen auch mit Lyrics drauf vorbereiten wollen, von Lyrics quasi tiefer ins Gespräch jumpen, das war der Plan halt so, ne? Ist ja auch kein neuer Plan. Und, genau, aber so. Und das Problem war erstmal, sage ich mal ganz einfach, Internet. So zu Recherchezwecken, damit zwar schon cool, aber eben noch nicht so fundiert und, ne, also man konnte dem Ganzen noch nicht so trauen, es hatte noch nicht so einen kulturellen, sage ich mal, es wurde noch nicht kulturell gebackt. Darauf komme ich jetzt, ich habe diese Lyrics halt ausgedruckt und habe ihm dann davon ausgehend halt eben so ein paar Fragen gestellt. Und er erwiderte dann irgendwie, als ich anfing, recht schnell, Day No Rack. Und ich habe ihn so angeguckt, wie du mich gerade. Ihr könnt das nicht sehen, aber ihr könnt euch vorstellen, es ist also nicht gut gelaufen. Und er wiederholte dann nochmal, als ich mich gefragt habe, okay, was ist denn hier los? Und Day No Rack. Ich werde mich da für immer dran erinnern, tatsächlich. Also diese Erinnerung kann ich auch so schnell wieder hochholen. Und es ist so heftig gewesen, um es abzukürzen. Ich habe dann den Kameramann und den Macher, damals Maurice, von World Cup hinter seiner Kamera stehend angeguckt irgendwie. Und flehend, also um bitte Hilfen, so, was meint der? Jetzt muss man dazu sagen, bevor wir hier in Rassismen reingehen, also mein Englisch oder mein Britisch-Englisch war nicht unbedingt gut, sage ich, ja, zu dem Zeitpunkt. Ich würde auch heute keine Studien verfassen auf UK-Englisch und vor allem nicht auf East London Bow-Englisch. Und darin lag es dann am Ende. Ne? Es gibt ja dieses Parisien zum Beispiel, wo sie einfach Silben switchen und im East London Bow, wo der herkam oder herkommt halt, gab es dann halt quasi dieses eine Silbe wurde einfach gedroppt. They are not correct. So, die Lyrics waren nicht korrekt.
Okay.
Die Auflösung, bis es dahin kam, also ich hab aber so viel geschwitzt, mehr als jetzt in diesem Raum, quasi. Und Maurice war in seiner Jugend, war der nicht Verbindungsoffizier, aber er war Übersetzer für das deutsche Militär, hat halb amerikanische Herkunft, halb deutsche und war im Balkankrieg und hat da zumindest schon mal übersetzt zwischen den US-Streitkräften und den Deutschen. Aber auch er war hinter der Kamera eher so, Alter, ich kann hier nicht helfen. Hm. Aber das hat den Ton für dieses ganze Interview halt gesetzt. So, die auch in mir Panik ausgelöst hat. Also vor Kamera habe ich noch nicht viele Interviews davor gemacht. Ich hatte davor für die Juice geschrieben und auch noch für ein anderes Heft und so weiter und habe meine Hostings gemacht und bla bla bla. Aber also da war ich aufgeschmissen. Und am Ende, als es dann zum Verabschieden kam, auch das erzähle ich immer wieder allen Leuten, also jetzt ne, zum ersten Mal deinen HörerInnen, hat er den Bruderhack mit Maurice gemacht, ja? Und mir konnte er die Hand nicht weiter ausstrecken von seinem Körper. Also er hat wirklich so gemacht, ja, und ciao, verpiss dich, du Arschloch. Das Ding ist, der war natürlich auch jung, so, ne, der war saujung, ich glaube, der war 17 damals. Ich würde mal davon ausgehen, dass er zum ersten Mal sein Viertel verlassen hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass er in seinem Alter und den soziologischen, von der Herkunft halt jetzt meine ich, überhaupt mal über London hinausgekommen ist, bevor dieser Erfolg eingetreten ist. Mhm. So, und dann ist da irgendwie so ein Typ, kommt jetzt mit irgendwelchen Sachen an, man versteht sich nicht, also es war ein bisschen lost in translation, aber es hat das ganze Interview halt wirklich zu meinem absoluten Waterloo-Interview gemacht, ich bin danach hingegangen, es war mein, ich glaube, drittes Interview, das ich für World Cup gemacht habe, ich gesagt, Maurice, danke, dass er mich eingeladen hat, Host zu sein, aber ich weiß, das war's dann jetzt, ne? Und Maurice sagt, nee, Alter, ich hab doch selbst nicht, alles gut, so, wir machen hier natürlich weiter. Ich habe dann aber erstmal irgendwie so ein bisschen für mich gesagt, vor Kamera, englischsprachig, so, auch, ne, jeder kann Englisch, ne, Schulenglisch, dann Rap-Englisch, ist schon klar. Dieses britische Englisch war halt so, wurde mir zum Verhängnis. Mhm. Das nächste englisch geführte Interview habe ich dann erst mit Talib Kweli gemacht. Mhm. Und das dazwischen war schon einige Zeit. Also ich habe mich dann sehr auf deutsche Interviews, wo ich mich einfach so geben kann und sein kann, wie ich möchte und wie ich bin einfach, wo ich mich einbringen kann, wo meine Persönlichkeit 100% ist. In einer Fremdsprache ist deine Persönlichkeit direkt 20-30% weniger halt. Ne? Du kannst dich anders einbringen. Mhm. Und ich möchte mich schon einbringen. Und dann musste Maurice, der ich das eigentlich gar nicht vorhatte, auch vor die Kamera treten und hat dann sehr viel mit Amis Interviews gemacht, wo ich dann aber auch immer dabei war.
Und wie bist du dann überhaupt dahin gekommen, dass du überhaupt ein erstes Interview da gemacht hast?
Ja, also ich meine, gerade Hip-Hop-Kultur ist ja, keine Ahnung, Quereinstieg, es gibt ja selten Pläne, du machst das, das führt dorthin, ne? Mhm. Irgendwann mal hat mich halt DJ Lifeforce, der alte Steelrocker, DCS, Shoutout, Mike, angerufen. Da war ich unterwegs in Köln, war gerade im DM, hatte ich auch nicht vergessen. Und ich hatte zu der Zeit für die Juice geschrieben. So, und der rief mich an und meinte so, hey, Selçuk, pass auf, wir wollen hier World Cup wieder machen. Und ich so, boah, mega. Ich war Fan, ne? Natürlich vom World Cup. Ich war so, mega geil. Ja, klar, ich rufe die Jungs in München damals noch, also von der Juice an. Da schreiben wir doch bestimmt was drüber. Ach so, nee, Quatsch, nee, wir wollen, hast du Bock da ein Interview zu machen? Und oder Interviews zu machen für uns, ein Host zu sein. Und Mike wiederum, man, klar, Kölner Szene ist klein. So, der ist einer von den Älteren. Das ist ein Abi halt, ne? Beats aus der Bude, DJ Life Force ist, denke ich mal, eine Legende, muss man hoffentlich dann noch nachschlagen, wenn es gerade kein Groschen fällt, aber ja, wir reden ja auch über alte Menschen. Nee, und er hat angerufen, hat gefragt halt, und mein allererstes Interview, witzig auch, war mit der Crew Kenny. Kenny wird niemand mehr wissen. Kenny war ein rappender Schuh. Und der Witz daran war, das war ein Hamburger, das fällt wiederum leichter zu glauben, dass Hamburger über einen rappenden Schuh gemacht haben, kein Diss. Aber das war ein Teil von Doppelkopf, der Falk, der Rapper von damals, und zwei von Mucki Marbles. Die haben dann halt irgendwie sich dieses Kenny ausgedacht, diesen Kenny, diesen rappenden Schuh. Und das war dann mein erstes Interview vor Kamera.
Ein Schuh zu interviewen.
Die saßen dabei, aber der Schuh war auch dabei.
Okay. Genau, die saßen dabei. Ich dachte gerade so, genau. Puppentheater-mäßig.
Genau. Und die Abkürzung, wie kam es überhaupt dazu, ist, fängst an Rap zu lieben, begeisterst dich darüber auch für die ganze Kultur. Ich habe dann irgendwann mal auch gerappt. Jeder hat ja irgendwas gemacht. So, eine der vier Säulen. Ne? Heute sind es ja mehr, wissen wir. Darüber irgendwann mal auch so ein bisschen ins Hosten gekommen, Partys hosten, dies, das. Aber vor allem geschrieben dann auch. Es gab so ein Umsonst-Magazin aus Hamburg, das hieß Level 47. Da habe ich irre viele, vor allem Flatline-Mixtapes von Ron und Schuster reviewed. Genau. Und dann habe ich mich irgendwann um die 2000er herum bei der Juice beworben. Ich meinte so, ey, ich würde natürlich auch gerne mal für euch schreiben. Das hat ein bisschen gedauert, aber tatsächlich noch Chris Maroon meinte dann, ja komm. Ich glaube, ich habe die einfach genervt. Dann meinte irgendwann mal so, ja komm. Dann schreib halt mal was. Von dort aus, wie es halt so ist, ne? Dann geht es immer Stück für Stück weiter, dann hast du das schon gemacht, dann kriegt das jemand mit einfach und sagt dann, okay, gut, möchtest du mal vor Kamera sein für uns? Ey, komm, da gab es ja auch kein Geld zu holen. Auch für die war das gut, dass ich das gemacht habe, so, ne? Das würde ich jetzt mal so sagen. Aber darüber wiederum auch einfach unter einen Freund fürs Leben kennengelernt, ne? Mit dem man heute noch down ist nach so vielen Jahren, Dilio, Shoutout. Ja.
Nimin D, der mittlerweile auch bei Spotify arbeitet.
Korrekt. Eins führt zum anderen, ne? Das ist halt, ist ja wirklich auch, das mag ich ja und liebe ich ja auch so an Hip-Hop. So einfach, ne? Also wenn du irgendwie dich beweist, so, dann wird es auch irgendwo eine andere Tür geben, die aufgeht halt. Klar, das klingt auch sehr nach Leistungsgesellschaft, aber es hat ja irgendwie einen anderen Vibe. Hm.
Aber du warst noch nicht in der Redaktion der Juice oder hast ja ein langes Praktikum gemacht, sondern hast meistens deine Texte dann per Mail verschickt und die wurden dann abgedruckt?
Korrekt, genau. Ich habe in Köln gesessen und habe als Freelancer geschrieben. So, muss man jetzt auch nicht, es ging ein paar Jahre und vom Umfang her war es mal mehr, mal weniger. Interviews auch gemacht, es gab ein Interview, da rief mich damals Davide Bortot an, Shoutout, und er hatte einfach keinen Bock selber zu fliegen. Es gab halt irgendwie, in St. Louis war das, es gab diesen damaligen Rapper Gyps, der hatte diesen Chains Hang Low auf diese Eiswagen-Melodie. And the Chains Hang Low. Weißt du? So, nee, weißt du nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall Gyps, J-I-B-B-S. Und der hatte halt diesen einen Hit, so, und der ist rübergeschwappt. Ne? Und Label wird damals angefragt haben: so, habt ihr Bock? Ihr seid das größte Medium in dem Bereich. Und ich glaube einfach, Davide hat das auch mal selbst erzählt, also nicht jetzt diese Story, sondern einfach, dass man irgendwann mal auch müde wird. Mhm. Ich war ganz und gar nicht müde vom Fliegen, so, ich konnte mir das gut vorstellen und bin dann kurzerhand, ich hatte einen festen Job, ne, ich war woanders, und hab mir dann da freigenommen und bin dann kurzerhand dahin geflogen, hab den interviewt, war mir auch gar nicht so gewahr damals, dass St. Louis eigentlich auch ein richtig hartes Pflaster ist, so, es sieht da, wo sie mich untergebracht hatten, in Downtown, ist ja klar, nicht so aus, aber wir sind dann auch in seine Hood, sage ich mal. Und hat einfach Spaß gemacht. Weißt du, das war dann so mit Hip-Hop-Reisen auf einmal. Ne? Mhm. Aber ich war nicht Teil der Redaktion. Nee.
Und was hast du dann erstmal gemacht? Oder war das schon zu Tap-TV-Zeiten?
Nee, das ist noch ganz früh gewesen. Ich bin Also ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter.
Geil.
Mhm, genau. Das Witzige ist, sobald die Ausbildung, also es war in Köln, sobald du dann durch die Ausbildung bist, ist der Terminus nur noch Verwaltungsangestellter. Irgendwie ist man dann nicht mehr vom Fach, offensichtlich. Ja. Ich wusste einfach nicht, was ich machen wollte damals. Das war wirklich so von der, nach dem Abi quasi oder Fachabi in meinem Fall, hatte meine Mutter einfach ab August keinen Bock mehr auf mich. So gesehen im Sinne von, ey, du lungerst hier rum, du gönnst dir hier den Sommer. Da die Suchen, so okay, gemacht, dann bist du da drin, bist 3 Jahre in Ausbildung. Und dann habe ich irgendwie 5 Jahre gebraucht, tatsächlich noch nach der Ausbildung, um zu sagen, okay, das wird's nicht sein für mich so. Das ist nicht mein Lebensabend. Hier gehe ich nicht in Rente. Mhm. Bin dann nochmal studieren gegangen. Währenddessen vorher habe ich eben schon angefangen zu schreiben. Ne? Schreiben war so ein bisschen mein Ding, dachte ich jedenfalls immer. Oder Sprache an sich halt. Und da hat sich dann so ein Studium namens Online-Redakteur in Köln angeboten. Mhm. Das war so auch noch sehr, sehr früh. Wir waren, glaube ich, die 3. Kohorte, wie ein damaliger Professor immer gesagt hat. Also das, ne, erst die 3. Klasse sozusagen.
Ich war damals noch im ersten Versuchskaninchen Cross-Media-Redaktion, nannte sich das dann in Stuttgart.
Ja, ja. Ich meine, ganz ehrlich, ne, also mich hat der eine Teil interessiert, der journalistische, und da hatten wir auch tatsächlich von der WAZ damals, Petra Werner hieß sie, eine Dozentin, die Journalistin war halt für die WAZ unter anderem, und das war auch sehr interessant. Das war, ne, also eine Reportage dann schreiben einfach. Hm. Da habe ich mir damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam, wie kam der Kontakt zustande. Aber es gab einen Sprüher halt in Köln, Weise heißt er, recht bekannt damals auf jeden Fall. Und mit dem bin ich dann für eine Reportage, für eine Klassenarbeit sozusagen, oder ne, wie nannte man es damals noch, egal, bin ich halt mit ins Yard gegangen, habe den begleitet und so. Und das war dann schon, das hat dann eben diese beiden Welten, die mich interessieren, zusammengebracht. Dieser ganze wirklich urzeitliche digitale Bereich, wo man damals schon wusste, okay, dieser eine Dozent, der wüsste noch nicht mal, was Tetris ist, was ein Gameboy ist. Also der hat mich nicht so sehr interessiert. Websites bauen, Bro.
Ne? Ja, musste ich auch durch.
Ja. So, was, schau mal, das muss sich auch so geändert haben mittlerweile vom Studiengang. Diesen ganzen Teil brauchst du ja nicht. Du wirfst einfach irgendeine AI an und die baut dir eine Website mittlerweile in 5 Minuten. Aber wir reden ja auch wirklich über 2006. So.
Ja, und dann wahrscheinlich wird es dann immer noch unterrichtet wie halt Mathematik. Ne? Da kannst du auch einen Taschenrechner benutzen oder Programme, aber es geht ja ums Verstehen. Und
ja.
Das dahinter.
Natürlich. Ja, der hatte auch immer so ein, ich weiß nicht, das wird man rausschneiden wahrscheinlich, aber der hatte so ein, wenn er eine Präsentation gemacht hat, dann hat er, wollte uns erklären, wie man gut präsentiert halt, ne? Und dann sagt er so, okay, ich habe hier immer so einen roten Faden dabei und zeigt auch wirklich, dass er einen roten Faden in der Hand hat. Und sagt, und wenn ich nicht weiter weiß, dann lasse ich den fallen. Und dann sage ich, ups, ich habe den roten Faden verloren. Das war das Humor-Level.
Okay, wow.
Aber gut, da muss man halt durch.
Und ihr habt den roten Faden nie geklaut?
Nee, wir haben ihn nicht geklaut. Hätte man machen können.
Guck mal, natürlich. Da brennt er.
Aber,
ja. Okay, aber dann war dein Entschluss schon relativ, ja, war es relativ schnell, wenn du 5 Jahre erstmal was anderes gemacht hast, dann warst du dir aber vorm Studium sicher, ey, ich möchte auf jeden Fall in den journalistischen Bereich erstmal. Und deswegen hast du das studiert oder hattest du irgendwie ein anderes Ziel vor Augen eigentlich?
Ja, gute Frage. Also eigentlich wollte ich nur weg. So, ich wollte nicht in diesem Bürgeramt, in dem ich war, versauern. Mhm. Ich habe mein Leben komplett ausgerollt vor mir gesehen. Mit meinem Namen immer ein bisschen schwieriger, so aufzusteigen quasi. Aber hey, ganz ehrlich, es hätte so laufen können. Also ich hatte da schon die deutsche Staatsangehörigkeit. Das heißt, ich hätte verbeamtet werden können. Mhm. Dadurch, dass ich ein Mann, ein damals noch junger Mann war, das hätten sie dann eben auch noch quasi, okay, das ist gut, du machst ja den Aufstieg, das haben sie mir auch schon gesagt, da gehst du dann halt stadtintern quasi studieren nochmal, also Kommunalwesen und so weiter eben, ne, und die Sachen alles drauf zu schaffen, um dann irgendwie die Ranks nach oben zu gehen. Und wenn du das richtige Parteibuch auch noch hast, ne, so, dann kannst du da schnell, sag ich mal, schnell für städtische Verhältnisse sind wahrscheinlich 20, 30 Jahre, du wirst ja dann irgendwie stellvertretender Bezirksamtsleiter.
Oha,
ja.
Hattest du das passende Parteibuch?
Nee, da, ich hätte aber natürlich sehr schnell in die SPD einsteigen können oder auch CDU, das sind ja SPD eher in Köln. Na, aber auf jeden Fall, ich habe es alles schon so ausgerollt gesehen. Das hat mich dann wirklich erschreckt. Ich dachte mir so, nee, natürlich mache ich das nicht. Und das war dann die Entscheidung, studieren zu gehen, und war aber noch nicht ganz klar. Also man musste, man hat damals seine Eltern belogen. Türkische Eltern, muss man dazu sagen, und andere auch, ganz sicher. Aber die hatten schon sehr einen Fokus auf, so, du hast hier einen sicheren Job, ja, einen krisensicheren Job. Und die wollten natürlich, dass ich den auch immer weitermache, damit einfach so dieses, okay, einer von zwei erledigt. Ich habe einen älteren Bruder, so, ne, der war damals noch studieren und auch quasi mit Fächern, wo man nicht wusste, wo das hinlaufen soll. Und dann war er halt so, okay, wenigstens der Kleine, der bleibt jetzt immer hier bei der Stadt, und das ist auch gut so. Ne? Mhm. Sauberer Job, guter Job, wird bezahlt, müssen wir uns nicht drum kümmern. Als ich dann da hingegangen bin und gesagt habe, hier ändern sich Dinge, musste ich den auch erstmal, ich habe den da so ein bisschen eine Lüge untergeschoben. Was heißt Lüge? Ich wusste schon, dass ich rausgehen würde, und ich wusste auch schon, dass ich kündigen würde. Aber ich habe meinen Eltern gesagt, hier, ich mache hier zwei oder ein Jahr ein Sabbatjahr. Das haben sie damals auch wirklich angeboten, weil die Stadt zu der Zeit einfach viel zu viele MitarbeiterInnen hatte und die eigentlich loswerden wollte. Okay. Und wenn du schon mal irgendwie ins Sabbatjahr gehst, kannst du zwar rechtlich irgendwie hast einen Anspruch zurückzukommen. Oh Gott, das führt ja viel zu weit. Aber so, ne? Aber ich hatte eigentlich gekündigt, und meine Eltern waren die ersten Monate aber so im Glauben, ich könnte auch jederzeit zur Stadt zurück, aber es war nie der Plan. Aber das ist tatsächlich das einzige Mal, wo so ein bisschen mit Plan an die Sache rangegangen ist, wurde von meiner Seite aus, weil sonst ist immer irgendjemand angekommen, hat gesagt, hier, ich habe das gesehen, so, du warst da, willst du nicht jetzt hier hin? Mhm.
Und wann bist du denn dann zu Tape TV? Weil du meinst ja, bei LinkedIn steht alles drin, und bei mir geht das eigentlich da erst los. Und das ist ja 2009, aber ich habe das Gefühl, dazwischen kam noch was.
Genau, also es kam erstmal ganz viel World Cup. Ja. Ne? Das haben wir, also da war ich bei der Stadt und dann im Anschluss im Studium und habe dann nebenbei halt World Cup gemacht. Mhm. Und als ich im Studium war, hatte ich auch mehr Zeit. Wir sind auch viel rumgefahren tatsächlich. Boah, da gab es so schöne Abende. Maurice, der eben erwähnte, hatte so ein Chevy, so ein richtig, so wie man sich vorstellt, so tiefer gelegtes Ding halt, so Raumschiff. Und damit sind wir echt viel durch die Republik gefahren. Und dann kam eine Startup-Unternehmen aus Berlin damals, das nannte sich Hopnox. So, kennt keine Sau mehr, hat auch Gründe. Da haben aber tolle Leute gearbeitet, unter anderem Uwe Fiehmann, Shoutout, den vielleicht Leute noch von seinen Zeiten bei der Spex kennen. Mhm. Also richtiger Journalist, aber auch Formatetyp, ein Denker, ein Ideenmensch und großartigerweise auch ein 1. FC Köln-Fan. Das müssen wir hier unterbringen. Und die haben halt World Cup dann lizenziert. Genau, also deswegen, ich war dann zeitgleich halt in meinem Praxissemester, oder es ging aus Praxissemester zu, und es war super. Das heißt, World Cup ging nach Berlin, die haben gesagt, ey, kommst du auch? Und ich so, ja klar, ich bin ja World Cup auch. Ne? So, damals war ich es auf jeden Fall sehr stark, da haben Maurice und ich das gemacht. Und hier kam dann Tyron quasi zurück aus Retirement, Tyron Ricketts, und wir haben noch einen Host dazugeholt, Jasmin Shakiri. Shoutout. Und irgendwann nervt es, ne? Ich höre auf.
Ja, ich glaube, wenn du den Namen nennst, dann ist es wahrscheinlich eine coole Person.
Ja, es werden jetzt alle geshoutoutet, initial, ja? Also, wir merken uns das. Genau, dann war das Team halt Jasmin, Tyron und ich, die dann die Interviews gemacht haben. Und dann war ich schon mal in Berlin. Und dann geht ein Praxissemester natürlich nur ein Semester lang. Ich habe dann noch ein Urlaubssemester hinten dran gehangen. Und dann war es aber leider so, dass Hopnox genau in die Zeit, wo ich mir überlegt habe, ey, ganz ehrlich, ich will hier bleiben. So, ich habe hier irgendwie auch so viel Spaß mit den Leuten und mit Berlin. Ich dachte schon, ich schmeiß mein Studium, was super dumm gewesen wäre. Also nur noch ein Semester Bachelorarbeit schreiben, so, ne? Fast schon zum Glück sind mir die, ist mir der Weg genommen worden, weil World Cup dann nicht weiterfinanziert wurde. Obwohl wir da tatsächlich damals die mit den meisten Klicks waren auf der Plattform. Gut, das sind politische Entscheidungen, wie dem auch sei.
Auf welcher Plattform wart ihr nochmal?
Die hießen Hopnox.
Achso, das war die Plattform, wo das stattgefunden hat.
Okay. Genau, das war tatsächlich das, keine Ahnung, irgend so ein Chemieriese hat einen Merger gemacht und hat mega viel Geld rausgezogen und hat dann gesagt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und hat dann diese Plattform, die ihrer Zeit voraus war eigentlich, ne? Also Hopnox war quasi YouTube plus, ja, wenn man so will, Social Media auch. Also auf Hopnox gab es erstmal quasi drei Kanäle. Es gab eine richtig fette Redaktion. Wir hatten von Anfang an Schnittplätze noch und nöcher und Kameras. War auch tatsächlich hier am Senefelder Platz. Haben da gesessen. Es war ein großes Team, allein hier in Berlin. Es gab noch ein Team in Köln und in München. Aber das Redaktionelle war halt hier. Und die Bandbreiten waren aber noch gar nicht da damals. Also allein so dieses ganze, dieser ganze Content, der dann gemacht wurde von verschiedenen Teams halt. Wir waren ja nur eine Show. Es gab dann eben noch einen ganzen Sender, der sich so für Straßenkultur auf eine Art darum gekümmert hat. Da gab es dann mit Sebi Fellrath einen sehr bekannten Skater hier aus Berlin. Mhm. Genau, eine Liebe. Und noch weitere. Also es gab dann so eine Kinosendung, die Stefanie Hilscher gemacht hat, die Frau von Matze, der heute ja mit Vergnügen macht, seine Hotel-Interviews. Mhm. Ich komme nicht genau auf den Titel, sorry.
Hotel Matze, ja.
Hotel Matze, sorry Matze. Und so weiter und so fort. Also da war schon viel, aber die haben sich irgendwie ein bisschen verhoben und dann ging es da halt eben nicht weiter. Aber ich war trotzdem schon mal in Berlin angekommen. Es war so meine erste Berlin-Zeit mit knapp 30. Ich war sonst hier ein paar Mal zu Besuch. So. Aber von Köln jettest du nicht eben einfach mal rüber nach Berlin, ist ja weit weg. Und Köln war für mich auch so gesehen als Spielwiese, hat es mir bis zu dem Zeitpunkt auch gereicht, bis ich dann gesehen habe, okay, geil, Berlin. Mhm. Und dann wollte ich eben hier bleiben. Dann habe ich aber eben noch kurz das Studium beendet, bin zurück und wollte dann aber wieder zurück. Wollte dann hier wieder zurück. Bin dann aber ohne Plan auch hergekommen. Es war nicht so, dass Tape TV schon gewartet hätte, sondern ich hatte dann, und das meine ich ja die ganze Zeit, das eine ergibt sich durch das andere. Bei Hopnox habe ich mit jemand zusammengearbeitet, Jenny, die dann bei Tape TV gelandet ist und die mir dann irgendwie Bescheid gegeben hatte, hier, guck mal, Tape TV. Und da habe ich dann, weil du eben mal gefragt hast, wie war das bei der Juice, aber in dem Fall habe ich bei Tape TV als Praktikant angefangen, mit 30. Kann man sich dann auch nicht zu schade sein. Ist halt einfach die Situation auch, ne? Ist ein Startup-Unternehmen, das ist ja sowieso ungewiss, aber es war aufregend halt. Und ich habe dann quasi als Social-Media-Praktikant angefangen, bin aber sehr schnell in die Redaktion und wir haben das dann auch mit dem Praktikantenstatus auch sehr schnell wieder gelassen nach ein paar Monaten, ne? Aber dennoch, so, dass du nimmst erstmal, was du hast. Und wenn das bedeutet, dann einfach in so einem kleinen Zimmer in der WG irgendwo zu pennen, so, pennst ja eh nicht viel. Das war halt. Und Tape TV war schon so, ja, ist ein bisschen ausgelutscht aus meiner Sicht. Viele draußen kennen das ja gar nicht, aber so dieses neue MTV, was so propagiert wurde, eben das digitale MTV auch. Und vom Team her war das auch so. Es war mega nice. Also ich habe zwar keine Referenz, ich war nie bei MTV, aber so stelle ich es mir vor.
Okay, also nochmal ein bisschen zum Verständnis. Also World Cup ist umgezogen, war erst bei Viva im Fernsehen und ist dann auf diese eine Plattform dann eben Hopnox.
Also vor Hopnox war es privat. Das war alles eigentlich Maurice und Co. haben das gestemmt. Mhm. So, haben sich Kameras besorgt und haben das selbst geschnitten. Mhm. Also es war 2004, wie gesagt, die erste Web-TV-Show, die es aus meiner Sicht jedenfalls gab. Dann gab es, später kam Skills TV, meine ich, aus Mannheim. Lass mich jetzt nicht lügen. Genau. Aber Mixery War war ja auch Fernsehen. So erst, ne? So, mhm. Und Supreme und so weiter. Das war ja auch eben die Zeiten. Aber so als diese Web-TV-Show, ich behaupte das, wir waren die Ersten. Und dann haben wir den Player quasi bei hiphop.de auch eingebunden.
Aber wie sah eine Show aus? Nochmal zur Erklärung. 30 Minuten, zwei Interviews, irgendwie Musikvideos oder wie war das?
Dadurch, dass wir kein Studio hatten, sondern rumgefahren sind, auch zu den Leuten eben, oder geguckt haben, wo können wir drehen, gab es dieses Showformat nicht, sondern es waren reine Interviews. Mhm. Ein Gast, ein Interview, aufstellen, machen, nach Hause fahren.
Ah, ja.
Es gab kein Studio, wie gesagt, es gab eben dann auch kein Format, in dem es verschiedene Sektionen gab. Jetzt machen wir hier das 5 Minuten lang, dann machen wir ein kurzes Interview. Ne? Das kam in meinem Leben erst später, bei Tape TV zum Beispiel. Auch so Formatentwicklungen habe ich dann gemacht bei verschiedenen Firmen. Aber damals war es halt einfach hinfahren und Interviews führen.
Okay, und mit welchem Ziel bist du bei Tape TV angefangen? Wolltest du dann auch irgendwie eine Sendung entwickeln oder vor die Kamera?
Also ein Ziel hatte ich eigentlich nie, sage ich ganz ehrlich. Oder ich wüsste es nicht. Ich habe mich treiben lassen. Ne? So, klappt. Hat vielleicht geklappt irgendwie. Würde jetzt auch nicht sagen, ne? Ich bin ja jetzt ja auch, also für mich hat es geklappt, ja, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben, sondern das Ziel war, wieder nach Berlin zu kommen und hier eine Basis zu haben und die bedeutet, dass du irgendwie auch Einnahmen haben musst. Tape TV klang jung, frisch, hungrig, Das hat für mich, hat auf mich einen guten Eindruck gemacht. Und es war, hat was mit Musik zu tun gehabt. Das reichte mir schon. Trotz dessen, dass ich da schon 30 war. Also, keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach auch nicht der ambitionierteste Mensch auf der Welt, der sich irgendwie so einen Plan runterschreibt und den dann Schritt für Schritt befolgt und abgeht halt, ne? Aber ich kann trotzdem nicht meckern.
Mhm. Ja, ich meine auch eher so, wie du sagst, ne, hat mit Musik zu tun, gibt ein bisschen Kohle, das ist dann ja schon auch ein Ziel. Einfach, ich will was mit Musik machen, deswegen fange ich da an, ohne dass du jetzt die genauen Vorstellungen wahrscheinlich davon hattest, wie dein Job dann irgendwann mal da aussehen könnte.
Genau, und klar ist natürlich, dann entwickelt sich ja auch viel, so dein Kontaktkreis wird größer einfach, du hast ja viel Austausch auch mit dann vor Ort, ja, mit ProduktmanagerInnen halt, mit Labels an sich halt oder mit PromoterInnen halt, bla, ne? Also, und ich würde schon sagen, während WordCup eigentlich so mein Stock ist von Deutschrap-Kontakten bis heute, ja, also ein großer Stock von den Leuten, die immer noch da sind und drumherum arbeiten, dass man sich von damals eben noch kennt, auch viele KünstlerInnen natürlich von damals noch, ist dann Tape TV, hat dann so zu Labels viele Kontakte aufgemacht einfach, mhm. auch die man bis heute noch kennt. Auch sehr viel dann noch das Verständnis einfach erweitert und geschürt. In die Tape TV Zeit fällt eben auch, das ist auch sehr wichtig, da habe ich angefangen, Künstlermanagement mit meiner Freundin Anna zu machen. Mhm. Oder ich müsste mit einer Freundin sagen, ne? Shoutout Anna. Falls du das in Schottland hören kannst, Anna Weigner. Genau, und dann haben wir beide wir haben zusammen gearbeitet und wir beide mochten zugezogen maskulin. Mhm. Genau. Und bei einem dieser Balkonrauchengespräche kam das irgendwie auf. Hast du gehört? Ja, geil, ich auch. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das nochmal zusammen checken. Ich würde behaupten, sie war die treibende Kraft. Und dann waren wir, ich habe 7 Jahre quasi in dieser Konstellation Künstlermanagement für die beiden gemacht und Anna 9. Und dann jetzt heute machen sie ihr eigenes Ding. Mhm. Ja, oder managen sich selber.
Ja.
Gute Männer.
Ja, waren auch schon zu Gast.
Ja.
Vor Ewigkeiten.
Ja.
Aber da hast du sie nicht mehr gemanagt wahrscheinlich, ne? Also es war 2018?
Ja, so um den Dreh irgendwann bin ich ausgeschieden. Ich würde sagen, ich glaube meine Erinnerung 2019, weil ich da schon für Wreckage gearbeitet habe, aber es kann auch sein, dass es ein bisschen früher war. Ja, lassen wir im Ungefähren.
Aber hattest du da schon Management-Erfahrung oder Anna oder wie war das? Warum haben die überhaupt gesagt, ja, wir nehmen euch beide, wenn
genau.
ihr noch nichts wisst,
ja.
Business?
Also Anna schon. Da hat sie schon 3+ gemanagt, meine ich.
Ah, ja.
Boah, ich hoffe, ich lüge nicht. Aber doch, da müsste sie schon 3+ gemanagt haben und eventuell auch Sorgenkind schon aus Düsseldorf und ich gar nicht. Ich hatte es auch nicht vor. Ich hätte es auch, glaube ich, ich war einfach so überzeugt von Henrik und Moritz, dass ich das machen wollte. Und ich meine, auch in einem der ersten Treffen habe ich das ganz transparent gesagt. Ich habe noch nie gemanagt, ich weiß es nicht. Wir haben ja unsere Kontakte in die Musikwelt, wir haben unser Verständnis davon, das baut sich auf über das, oder jetzt für mich sprechend, das, was ich jetzt gemacht habe schon. Ne?
Verwaltungsangestellter, sowas.
Genau. Ich habe damals Fußball beim SV Wesseling gespielt und ich kenn mich aus, wenn die 40% haben wollen beim Label, dann machen wir das nicht. So ungefähr. Nee, also ich hatte da keine Vorstellungen und auch das wieder einfach reingehen, gucken halt. Aber allein hätte ich es auch nicht gemacht. Das war schon gut, dass wir da zusammen, wir hatten dann auch immer unseren Rücken. Das ist ja auch nicht leicht. Ne? Du, am Ende ist alles, was wir hier so machen, auch wir beide, die wir uns jetzt gegenüber sitzen, ist ein People's Game. Und das sind so die Qualitäten. Das andere kannst du ja drauf schaffen. Was bedeutet diese Klauseln? Kannst ja irgendwie auch einen Musikanwalt fragen so und den vielleicht im Zweifel einfach bezahlen, bis du so viel weißt, dass du es vielleicht, ne, also alleine sollte man Verträge nicht unterschreiben übrigens, aber vom Wissen her, ne, das Wissen aufbauen, das klappt ja alles. Das andere ist viel wichtiger, finde ich halt. Funktioniert man miteinander? Ist die Vision, die Künstler haben, trifft die bei dir auf einen Boden, dass du quasi so um sie herum arbeiten kannst, dass man das erreicht, was sie gerne hätten? Wissen sie überhaupt, was sie gerne erreichen würden? Mhm. Auch die beiden waren jetzt ja noch recht jung. So, das waren ja noch keine ausgewachsenen, reifen Männer. Nee, also jetzt ohne, das ist ja gar nicht negativ, sondern es ja, war ja einfach so.
Aber man stellt sich jetzt vor, dass sie so Kinder waren.
Nee, gar nicht. Nee, null. Nein. Das waren ja, was ja auch immer so interessant war, das sind ja einfach so intelligente Typen, auch super funny und alles. Aber sie konnten ja noch gar nicht wissen, wo sie hin wollten. Und wir eben auch nicht hundertprozentig. Und so hat sich das ganz gut gefunden, die ersten Jahre.
Und wie habt ihr euch aufgeteilt? Also als Zweier-Management-Team ist ja auch gar nicht so häufig.
Bei ZM haben wir uns, Anna und ich, uns damals so aufgeteilt, dass jeder halt versucht hat irgendwie, also erstmal zeitlich, ist ja klar, ne? Also es war schon mal gut, dass wir waren beide noch im festen Jobs, damals noch bei Tape TV. Sie ist dann irgendwann weitergezogen, ich war noch ein paar Jahre weiter da. Und da war es aber schon mal zeitlich, das ist ja ein, kann ja gerade in Phasen, wenn Musik entsteht und danach die ganze Promophase und so weiter und vor allem nochmal am Anfang, als die Struktur entstehen muss, so gehen wir mit einem Label, mit welchem gehen wir, was ist mit Booking und so weiter, weil die ja live super sind halt und da eben gut vertreten werden mussten etc. pp., was ist mit Verlag und so, also dieses ganze Setting halt, das ist natürlich alles zeitintensiv, deswegen hat schon mal geholfen, dass zwei da sind, die dann auch immer irgendwie erreichbar sind quasi. Ist der eine mal nicht erreichbar, ist die andere erreichbar und vice versa. Und inhaltlich würde ich schon behaupten, hatte Anna einen sehr starken Fußabdruck bei dieser Struktur. Mhm. So, nicht, dass sie im Kreativen oder in wo geht's hin, visionär mit der Band, da hat sie eben auch einen starken Fußabdruck. Und irgendwo habe ich mich wahrscheinlich eher zwischen die Fußabdrücke gemogelt, sage ich mal so. Okay. Deswegen, also ich würde hier schon behaupten, dass einfach Anna da sehr, sehr großen Anteil daran hatte, wie ZM eben auch wahrgenommen wurde, auch so in der Industrie und welche Türen sich dann geöffnet haben eben auch. Und ich habe so meinen Teil noch dazu beigetragen. Ja.
Aber würdest du jetzt nicht nochmal sagen, hier suchst du Management, ich bin am Start?
Nö. Nee, also ich hatte es mal zwischendurch immer wieder. Also erstmal hat mich persönlich und wo ich auch denke, da könnte ich jetzt von all meinen Lebensumständen, das gehört ja auch dazu, ne? Wie ich jetzt eben erzählt habe, bin ich ja irgendwie in das ein oder andere immer auch so ein bisschen reingetrottelt oder auch getrottet irgendwie und es kam dazu. Das hat sich schon verändert jetzt, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass es das nochmal so gibt. Und dann haben mich damals ZM so mitgenommen, wie kaum was anderes einfach. Natürlich, es gibt mega viel Talent, immer noch. Und ich bin auch in einer Position jetzt, oder wo ich das beobachten kann, wo ich auch dran bin, aber ich muss, glaube ich, auch nicht mehr so nah dran sein. Also das ist eben auch, du kümmerst dich ja auch, also war jetzt hier nicht immer so krass, aber andere Managements oder andere Konstellationen, da kümmerst du dich ja auch ganz um den Menschen. So, da geht es ja erstmal gar nicht um Mucke, sondern ne, das kann ja sehr viel sein, sagen wir es mal so. Und dann ist es ja schon eine Entscheidung, ob du selbst sagst, okay, das kann ich mit meiner eigenen Energie auch leisten, auch mit dieser sozusagen emotionalen Energie oder nicht. Und für mich war die Antwort in der letzten Zeit eher nein. Mir wurde hier und da mal auch was angetragen oder mal gefragt, so kannst du es vorstellen. Und nee, aktuell eher nicht.
Okay, was hat dich Management am meisten belastet?
Ja, belastet wie gefreut oder ne, also tatsächlich ist es ja einfach oder belastet hat mich, glaube ich, dass du das Gefühl hast und das liegt ja an einem selbst, du zeichnest da den Weg einer meistens dann eben auch jüngeren Person, eines jüngeren Menschen, den zeichnest du mit. Da hilfst du irgendwie, versuchst so gut wie möglich den mitzuzeichnen oder damit dran zu sein und bestimmst nicht den Pfad komplett dieses Menschen, aber ja schon einen gewissen Teil der Zukunft oder einen gewissen Teil seines Menschseins, so, ja, seine Handlungen und so weiter oder ihrer. Und da Fehler zu machen, ne, weil wir ja dann auch am Ende wieder doch auch nur Menschen sind und ich weiß es ja nicht besser, das ist schon etwas, was belasten kann. Also keine Ahnung, vielleicht hast du nicht lang genug über den einen großen Vertrag geredet und die sind jetzt für drei Alben irgendwo, ja, müssen jetzt drei Alben abliefern und haben nach einem schon keinen Bock mehr. Wie komme ich jetzt aus dem Vertrag raus? Ja, wenn das Label sagt, gar nicht, dann gar nicht. Und das kann eventuell eine Phase deines Lebens sein, wo du dich gefangen fühlst, wo du vielleicht nicht mehr die Mucke machst, auf die du Bock hast eigentlich. Vielleicht wirst du dadurch irgendwie so frustriert, dass du auch aus der Musik ausscheidest. Also, ne, das sind natürlich jetzt große Dinge. Also, wir haben echt auch Verträge verhandelt, lange, lange Monate, weil wir haben da versucht, wirklich super krass drauf zu achten, viel zu kommunizieren, eben auch jetzt mit den beiden und ne, so. Aber klar, du kannst natürlich trotzdem einfach Fehler machen, die dann Auswirkungen haben. So, und das ist schon. Ja, diese Verantwortung brauche ich vielleicht nicht mehr.
Und was war die größte Freude an dem Management-Job?
Ey, Anruf, 1 Uhr nachts, Moritz, für seine EP, hier, pass auf, neuer Song, den würde ich dir gerne jetzt mal vorspielen. Ist okay, so war es halt. Mhm. Na, klar, ey, die beiden live zu sehen, ja, das war von Anfang an ja schon klar, was für ein Live-Potenzial die haben. Ich habe immer gesagt, auch mit der Mucke irgendwie, für mich könnten die sehr alt werden. Mit der Musik und mit ihrer Power, wenn sie Bock drauf haben. So und auf Bühnen stehen, weil die einfach super funktionieren auf Bühnen. Das hat super Spaß gemacht, zu sehen, wie es wächst auch. Und dann immer gleichzeitig aber darauf zu achten irgendwie oder mit zu achten. Man ist ja nicht die alleinige Person, die beiden sind es ja vor allem und dann wir drumherum. Zu gucken halt, macht man die richtigen Schritte? Weil gerade mit der auch ja ideologisch untermalten Musik, die die beiden ja machen halt, muss ja nochmal doppelt drauf aufpassen. So, ne? Mhm. Das war zum Beispiel auch mit ein Grund, warum sind wir damals zu Buback gegangen. Ne? So, Buback hat sich nach einem, ich glaube, das war in der, wie hieß das nochmal, nicht Musikwoche, ich komme nicht mehr auf das Magazin. Ja, es war der Musikexpress, glaube ich, genau. Die haben, bevor eigentlich viel draußen war von den Jungs, haben die schon Zweiseiter gegönnt. Mhm. Ja. Daraufhin hat sich Buback gemeldet und gesagt, so, wo läuft's denn bei euch hin? Und so, ja, so ein paar Monaten soll was rauskommen. Und dann Buback halt quasi Label und Booking direkt, das war eine super Situation, man konnte schon mal was starten, da waren keine großen Gelder im Spiel, sondern aber auch eben kein großer Rucksack. Bin ich auch kein Fan von, zum Beispiel in meiner heutigen Situation, bei jungen Menschen direkt so einen Mega-Rucksack denen aufzubürden halt, mit sehr viel Geld drin, dass sie wahrscheinlich nicht mehr einspielen werden. Da müssen wir auch alle aufpassen, finde ich, auch in diesen Positionen, dass man den Leuten, jungen Menschen, quasi nicht irgendwie ihre Zukunft versaut auf eine Art. So, ne? Gut, und bei Buback war es halt super und das Ideologische ist halt natürlich, Buback, wer nicht weiß, einfach vielleicht mal googeln, was damit auf sich hat und ne, so, aber ist ja klar, Left Field, das passte sehr gut, aber später sind wir ja auch zu einem Major gegangen. Ne, zur Four Music. Aber wiederum da saßen ja auch Leute, die wie wir sind, so, die das verstanden haben. Wir haben viel drüber geredet, lange drüber geredet auch. Also es gab noch jemand, die beiden haben wollten, mit denen haben wir sehr viel geredet. Und dann ging es halt so vor, weil wir auch die Leute bei Four kannten. Michi Stockholm damals noch zum Beispiel, ne? Daniel Ballard. Und dann hatte man ein gutes Gefühl. Aber dass es so losgegangen ist, wie es losgegangen ist mit Buback, das war auf jeden Fall erstmal der richtige, das war die richtige Entscheidung, finde ich, bis heute.
Mal zurück auf deinen Lebensweg. Was genau hast du denn dann gemacht bei Tape TV? Also dich vom Prakti hochgearbeitet. Wie war da so der Weg von knapp 4 Jahren?
Genau. Also Tape TV war eine Musikvideoplattform. Vor allem ging es also erstmal um Musikvideos. Und wenn die gut gelaufen sind und man da quasi Werbung ausgespielt hat, so kam das Geld rein, das war das Geschäftsmodell. Dann wurde halt eben peu à peu aber auch eine, sagen wir mal, Redaktion mit Formaten aufgebaut. Und Tape TV hatte sehr viele und gute Formate. Also ich würde behaupten, vielleicht kann sich der ein oder andere auch an Auf den Dächern zum Beispiel.
Ja, das wäre jetzt so das, was ich im Kopf hätte.
Genau. Witzigerweise behauptet Stephanie Renner, meine ehemalige Chefin, dass ich quasi mit in der Formatentwicklung gewesen wäre. Wäre ich gerne, war ich aber nicht aus meiner Erinnerung, sondern der gute Dominik Grötz hat das Format entwickelt und wir haben es dann aber umgesetzt. Also ich war auf so vielen Dächern in meinem Leben, wunderbar.
Also eben Live-Sessions auf dem Dach, ne? Das genau. Ist das Format.
Ja, genau, Entschuldigung. Es war eine Kamera. Eine Kamera dann nur drauf. Wir hatten so einen Rollrasen, den wir dann immer mit hochschleppen mussten. Das, was gerade in Berlin natürlich ätzend ist, wo es im Gegensatz zu hier meistens keine Aufzüge den Altbauten gibt. Aber eine tolle Zeit. Also Aloe Black hatten wir da. Wir hatten dann auch auf den Dächern Festival mit Spiegel Online zusammen. Zwei davon auf zwei Dächern. Da ist man hin und her gesprungen. Genau.
Und da waren dann aber auch Leute da bei dem Festival.
Also genau.
Publikum.
Publikum. Genau. Das war eins der Formate und das war auch das langwierigste so, das am längsten gehalten hat. Und mein Format war dann aber vor allem 6 kurze 6 Fragen. Mhm. Ja, die haben den Party-Türken haben sie schnell ausgemacht. Ja, die Leber, also wirklich, also Teile meiner Leber haben auf jeden Fall noch einen Tape-TV-Stempel. dafür ist sie mittlerweile, denke ich, groß genug. Auch selbstverschuldet natürlich, aber vor allem 6 kurze 6 Fragen. Da so Moses Pelham in Frankfurt ins Büro gekotzt.
Wirklich?
Sorry, vor allem sorry, Yvonne Zettlur, die Schwester von Sabrina, die war da seine damalige Angestellte. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die musste sich dann darum kümmern. Aber ja, das Format war halt krawallig oder sollte auch krawallig sein. Wir haben auch nicht nur.
Also das Format war, dass du einen kurzen Trinks eine Frage stellst und dann geht's weiter.
Eine Frage stellst, dann einen kurzen Trinks, genau. Wir haben sehr schnell, was hatten wir? Wir haben es 3 Jahre lang gemacht, glaube ich. Wir haben recht zügig herausgefunden, dass erwachsene Männer nach 6 kurzen nicht betrunken sind.
Okay.
Das hätte man vielleicht früher wissen können. Also heute gibt es ja Drink Champs, ne? Das wäre eigentlich das Format gewesen. Klar, du willst aus den Leuten was rausziehen, es soll ein bisschen witziger werden, aber bei uns war es halt sehr komprimiert, muss man dazu sagen, suchst dann natürlich auch irgendwie einen Sponsor, aber mit Saufen ist halt nicht, ne? So ja, kannst halt du nicht einfach.
Alkoholsponsor.
Ja, aber dann musst du auch das nur trinken. Also wir hatten ganz am Anfang hatten wir mal einen hier aus Berlin oder wurde nach Berlin, glaube ich, verkauft, Held Wodka. Und das Ding ist, ich habe dann auch immer das trinken müssen, was mein Gast oder meine Gästin getrunken hat.
Ach so.
Ich bin kein, also kurze halt, ne? So. Es gab 6 kurze, 6 Fragen, das weiß man dann draußen nicht. Da haben wir 20, über 20 kurze getrunken und zwischendurch noch das, was jeder getrunken hat. Der eine ein Humpen Bier, der andere sein Wodka Red Bull.
So. Also 6 kurze wären es gewesen.
Nee, das heißt, es ist ja nur der Formatname. Und die 6 Fragen haben wir uns dann rausgeschnitten, aber die gingen dann ab Frage 10 los sozusagen.
Ach, wow.
Das andere war halt vorglühen. Ja, du brauchst halt irgendwie einen Pegel, damit du auf irgendwas kommst. Und das sollte ja witzig sein.
Ja gut, dann ich habe schon gedacht, nach 6 kurzen Kotzen ist jetzt ja, wäre nicht so krass, aber wenn das dann mehr
gewesen. Nee, bei Moses kann ich mich erinnern. Ich hatte wirklich 17 Wodis. Er hatte, glaube ich, mehr noch. Aber dazwischen drin haben wir halt auch noch unsere Longdrinks und so getrunken. Weißt du, ich meine, das ist natürlich Durst. Mit Rummelsnuff. Rummelsnuff, Alter. Der hat einen Obstler mitgebracht. Ja, 40% macht dich blind, Obstler. Und den haben wir dann leer gesoffen. Ja, und danach ging es mir auch nicht gut. Also es ist halt, klar, es sollte Entertainment halt, ne? Und ganz ehrlich, mir hat es auch Spaß gemacht, so ist es nicht. Aber es war auch gut, als es dann aufgehört hat, dann hat tatsächlich Toya übernommen, Toya Diebel.
Kurze Frage, hat deine Mama das eigentlich auch gesehen? Weil vom Verwaltungsangestellten zu, ja. Guck mal Mama, das mache ich jetzt, denke ich mir, ist das doch wahrscheinlich ein krasses Statement gewesen oder hast du das verstecken können?
Ja, wahrscheinlich, nee, hat sie nicht gesehen. Und wenn, wäre es eher so gewesen, Olum, du bist jetzt, weißt du, du bist jetzt über 30, meine Mutter redet nicht so, aber mit Olum, also mit Kind würde sie schon anfangen und sie hätte eher den Kopf geschüttelt über, so natürlich hast du ja kein Verständnis, generationsmäßig auch nicht, damit verdienst du deine Arbeit, damit verdienst du dein Geld, Entschuldigung, nee, so, mein Vater sowieso gar nicht, also die hat ja auch keinen, das ist ja wirklich noch die Generation, die ja nicht im Internet hängt. So, meine Mutter hat doch ganz lange nicht verstanden, was machst du überhaupt?
Ja, ja, klar.
Also auch heute kannst du es noch 3-mal sagen, ist ja nicht dumm, aber ihr fehlt halt einfach der Zugang. Es gibt halt Musik, die wird verkauft, bis dahin geht alles klar. CDs im WOM kenne ich auch, so sagt dann die Anne, aber was drumherum ist und so weiter und warum, was ist Streaming und so, nee, da ist man dann raus.
Okay, also Toya Diebel hat übernommen.
Genau, Toya hat übernommen und ich war raus, ich bin dann von Tape TV zu Vivo gegangen. Es war mal wieder einer dieser Momente, in dem Fall die gute Tina Funk, eine Liebe, rief an, die ich über Tape TV Zeiten kenne, die damals beratend vor allem bei Tape TV geholfen hat, halt das ganze Ding zu stemmen, weil sie auf der musikrechte Seite einfach so viel Expertise hat. Dann gesagt, hier, pass auf, Vivo kommt nach Deutschland, ich übernehme die Geschäftsführung, kannst dir vorstellen, da an den Start zu kommen. Passte super, Tape TV hat nämlich als Startup, wie das so ist, ab einer gewissen Finanzierungsrunde, ja, wenn du schon 100 Leute irgendwie im Gebäude hast und natürlich gibt es 3 Kickertische und alles, ja, merken die Leute dann irgendwann, okay, es wird wahrscheinlich kein unendliches Wachstum geben. Das war damals der Fall. Es wurden gerade tatsächlich am Tag vorher, ich glaube, die halbe Redaktion gekickt, 20 andere MitarbeiterInnen gekickt. Es mussten halt Leute, ne, so von der Payroll. Und dann sind wir abends saufen gegangen, wie man das halt so macht, um sich mit Problemen, ne, ist ja klar. Also nochmal die Leute aus der Redaktion und alles lagen uns ein bisschen weinend in den Armen. Und am nächsten Tag waren wir alle so verkatert, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, und wollten natürlich fettige Pommes essen bei Burger King, stehen an der Bahn, kriege ich einen Anruf, Tina sagt, okay. Und ich so, ja, super. ab zu Vivo.
Okay. Aber nochmal vielleicht, was genau hast du bei Tape TV denn die ganze Zeit gemacht? Also du sagst ja, ein Format entwickelt und geführt, aber was war so sonst Teil deiner Arbeit?
Ja, es nannte sich Head of Editorial, das habe ich mir damals dann auch mit dem guten Alex S. geteilt. Ja, die Redaktion zu führen, das ist ja, das besteht ja eben aus dem, was machen wir, was haben wir gerade reingekommen an Content, ganz klar Playlisting auch, ne? So, also was ist so das erste Video, wenn du auf Tape TV kommst, warum ist das, ne, das erste Video, das du siehst halt, warum
das ist war individualisiert oder haben alle dasselbe gesehen?
Genau, also am Anfang war es, haben alle dasselbe gesehen und damit hast du dann eben auch die meiste Reichweite gemacht. Da haben wir gleich auch über, wir haben zum Beispiel auch Crow Easy, die Videopremiere gemacht, bevor es dann zu YouTube kam. Kennen natürlich alle von YouTube, weil die YouTube dann schon natürlich ultra Reichweite hatte, im Gegensatz zu dem kleinen Startup.
Ich meine auch, dass ihr von Casper irgendwo, Michael X oder so, ich erinnere mich, dass es so ein Artist, wo ich weiß, das gab es lange irgendwie nur auf Tape TV oder so.
Ja, das kann an Rechten gelegen haben bei Michael X. Ich erinnere mich ans Video, aber nicht an die Begebenheit. Aber also wir haben eben in der Redaktion, so wie man es macht, ne, Playlisten auch gemacht, Mood-Playlisten und so weiter. Einiges von dem, was man da früher gemacht hat. Und deswegen, also Props an Tape TV auf jeden Fall. Auch Konrad Fritsch natürlich, das ist sein Baby, war, so sieht man heute überall, muss ich schon sagen. Ne? Also gerade jetzt in Deutschland, da wird schon, wurde schon auch hingeguckt, wie macht man gewisse Dinge. Jetzt ist ein Musikvideo als Medium nochmal ganz anders als ein Audio, wenn es um eine Playlist geht. Ein Audio kann ich mir einfach eine Playlist, ne, Deutschrapband neu, so Handy in der Tasche und gehe durch die Stadt da, wo ich hin muss halt, ne, und höre mir die neuesten Songs an. Beim Musikvideo, das verlangt von dir ja eben schon deine Aufmerksamkeit und es ist auch nicht leicht, du gehst natürlich nach der Musik und nicht nach dem Mut des Musikvideos, um eine Playlist jetzt irgendwie anzufertigen, pipapo. Aber das habe ich gemacht, dann Social Media Bereich war natürlich wichtig, wobei es damals eigentlich nur Facebook war, muss man auch sagen, Facebook und Twitter. Eine Idee war zum Beispiel, ich habe SSEO reingeholt, der hat dann sonntags die Bundestagswahl für uns vom Tape TV Account auf Twitter kommentiert. Okay. Das hat 3 Stunden gedauert, da hat mich Stefanie angerufen und gesagt, ey, das müssen wir wieder canceln, das geht halt gar nicht. Ja, keine Ahnung, ne? Also mit irgendwelchen Puffgängern und so weiter, Politiker, die dann mit Puffgängerei und so weiter in Verbindung gebracht wurden, fand ich sehr witzig. Wir haben schon coole Aktionen gemacht, definitiv. Also das redaktionelle Leben und die Formate und das Hosten, das hat einfach alles sehr viel Spaß gemacht.
Warum meinst du, hat Tape TV nicht überlebt?
Also einerseits ist YouTube natürlich einfach eine große Plattform. Als die, ich meine, die waren schon da, als Tape TV kam, ne? Ist klar. Dennoch ein Teil, als sie intensiviert haben, so. Tape TV kam, aber jetzt sage ich mal so, wahrscheinlich einfach marketingmäßig nicht über eine gewisse Größe hinaus. Also Berlin war ganz klar. In Berlin kannte man das so in der Zielgruppe. Mhm. In den anderen A-Städten, wie man so im Tourbereich sagt, auch schon, ne? Aber es hat dann irgendwie den Anschluss zu, sage ich mal, B-Städten nicht gefunden. Du müsstest schon in jeder, sagen wir mal, universitären Stadt irgendwie mal gewesen sein, was jetzt MTV damals mit Campus Invasion gemacht hat. Du bist vor Ort, du zeigst dich. Also das war sicherlich ein Teil so, dass es kein Wachstum über eine gewisse Größe hinaus gab, die dann eben, ne, so kritische Masse sagt man ja eher woanders, aber so ungefähr, die gab es gefühlt nicht. Mhm. Dann denke ich, ist es am Ende, ich habe diese Entscheidung nicht treffen müssen zum Glück und habe da auch Respekt vor, überhaupt so ein Startup zu machen. Aber Startup bedeutet eben auch rasche, schnelle Entscheidungen. Man muss dem Geld hinterher rennen. Die Finanzierungsrunde bedeutet, ey, die wollen auch schnell Renditen sehen. Und da wird es dann so ein bisschen ungemütlich. Das heißt, dann folgst du irgendwie ja dem Schrei, dann werden viele Leute eingestellt, dann verändern sich von heute auf morgen die ganzen Strukturen, die Firma, die mal so klein, alle, weißt du, wir sind das so, wir sind das Team und wir arbeiten auch bis 0 Uhr und ja, gib mir lieber eine BVG-Karte als 1.000 Euro mehr, so, ist mir egal, ich will dir, weißt du, du rennst dem so hinterher halt, ne, so Startups leben davon, dass die dich so ein bisschen nach US-PR quasi wir müssen den Berg hoch und wir sind das Team. Erstens nutzt sich das irgendwann ab, zweitens, wenn du das Team so irre erweiterst, wie das dann passiert ist, eben damals, mit wirklich bis zu 100 Leuten einfach, geht dieses Wir-Gefühl einfach auch verloren Und dann muss man auch sagen, wurden auch einfach, glaub, so aus der heutigen Sicht ist ja leicht, aber eben auch Fehler gemacht. Ne? Also du kannst nicht 3 Monate die Strategie ausgeben und dann komplett eine 180 Grad eine Kehrtwendung machen und dann geht es in die andere Richtung. Mhm. Ja, das geht schon bei Startups, aber das muss nicht gut ausgehen.
Ja.
Aber trotzdem, ist eine super Zeit, möchte ich nicht missen.
Und dann bist du zu Vivo, was ja im Prinzip genau dasselbe ist. Oder wo ist der Unterschied?
Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Damit ihr sie auf jeden Fall hört, folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt und hinterlasst eine Bewertung. Das hilft mir, den Podcast langfristig zu machen. Unterstützt Thematakt unter paypal.me/thematakt oder thematakt.de/spenden. Leitet diese Folge an eine Person weiter, die sie hören sollte. Im zweiten Teil des Interviews mit Selçuk Erdoğan geht es dann um seine Zeit bei Vivo, Recordjet, The Orchard und wie er die aktuellen Entwicklungen im Musikbusiness bewertet. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.